D'lächte Mount war Dr. Anita Idel op Invitation vum Mouvement Ekologique an anderen Assoziationen zu Gasch zu Lützeburg. Sie ist Veterinärin, Mat-Autorin vom Weltagrarrapport auf Hironale Mützeburg geschrieben. Am provokanten Titel, die Kuh ist kein Klimakiller, wie die Agrarindustrie die Erde verwüstet und was wir dagegen tun können. Wir hatten von der Gelegenheit profitiert für Dr. Anita Idel bei uns an das Studio zu invitieren. Sind der Joren also Krämer schon erzählt, dass Beisten dem Klima schaden, weil sie beim Rapsen Methan rupstoßen? Mir hund der Dr. Anita Idel vorgestellt, wie sie dann nur drauf könnt, für zu behaupten, dass Kuh kein Klimakiller ist.
Keine Frage, die Kuh und auch andere Wiederkäuer rülpsen Methan. Und Methan ist ein Klimagas, 25 mal schädlicher als CO2. Aber das ist ja nichts Neues, dass Wiederkäuer Methan emittieren. Wenn wir zurückgehen, 200 Jahre haben 50 Millionen Bisons in den Prärien Nordamerikas ja auch Methan emittiert und Wisente und Auerochsen hier bei uns in Europa. Nur das hatte keinen Klimawandel zur Folge. Also die Frage ist, wie machen wir die Kuh zum Klimakiller? Es kommt also auf das System an. Haben wir ein nachhaltiges System mit gutem Beweidungsmanagement, wo die Kuh sogar zum Klimaschützer werden kann? Oder haben wir ein immer industrialisierteres System, Tierhaltungssystem? Und entscheidend ist da die Tierfütterung, wo dann Regenwald abgeholzt wird, Soja angebaut wird unter Einsatz von viel Dünger und Pestiziden und auf diese Weise Klimagase entstehen, die tatsächlich wesentlich problematischer sind als Methan. Insofern ist die Frage, warum haben wir keine Lachgasdebatte, sondern eine Methandebatte.
Bleiben wir noch eine Sekunde beim Methan. Ist es denn nicht so, dass immer Methan freigesetzt wird bei der Verdauung von dem Wiederkäuer? Und ist es nicht so, dass wir heute sehr viel mehr Kühe haben als zum Beispiel noch im 19. Jahrhundert, als die Bisonherden da über die großen Flächen da in Nordamerika gezogen sind?
Genau, Sie sprechen genau den entscheidenden Punkt an. Die Basis müsste doch die natürliche Futtergrundlage sein. Und das wären bei Rindern und anderen Wiederkäuern die Grasbasis. Was wir aber tun ist, Rinder, Kühe, die eigentlich keine Nahrungskonkurrenten des Menschen sind, weil sie Gras und Heu und Silage zu Milch und Fleisch umwandeln können, mit Mais, Soja, Getreide zu füttern und dadurch zum Nahrungskonkurrenten des Menschen zu machen. Und auf diese Weise tatsächlich eine Anzahl von Tieren auf der Welt zu haben, die offensichtlich für diesen Planeten zu viel sind. Aber das macht der Mensch.
Aber heute haben wir 7 Milliarden Menschen. Je größer der Wohlstand wird, je mehr Fleisch wird gegessen. Wir bekommen das Problem in den Griff.
Wir hier in Mitteleuropa sind natürlich ganz besonders gefordert, weil viele eifern uns ja nach. Das heißt, im Rahmen der Entwicklung und Zivilisation wird unser Fleischkonsum quasi zum Vorbild oder überhaupt unser Konsum tierischer Produkte. Und es kann nicht so weitergehen wie bisher, das sagt schon der Weltagrarbericht. Von daher gesehen ist klar, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wir müssen unseren Konsum tierischer Produkte reduzieren. Und was genauso wichtig ist, wenn wir tierische Produkte konsumieren, ist entscheidend, wo sie herkommen. Kommen sie aus nachhaltiger Produktion oder kommen sie aus industrialisierterer Produktion?
Sie legen jetzt den Wert auf die nachhaltige Produktion, Weideland für die Kühe und nicht, ich weiß nicht was, Sojafutter. Das bedeutet sehr viel Hektar pro Kuh, um die zu ernähren. Aber Weideland ist in Konkurrenz zum Beispiel auch zu Bio-Agrarstoffen oder Agro-Agrarstoffen und halt eben je mehr Menschen, je mehr Fleisch wird trotzdem gegessen. Wie soll man das denn bewerkstelligen?
Es gibt hier einen Fachbegriff und der heißt nicht ackerfähiges Land. Was ist damit gemeint? Land, welches wir nicht beackern sollten, weil wenn wir es beackern, wenn wir es pflügen, die Gefahr besteht, dass fruchtbares Land verloren geht durch Erosion, durch Winderosion oder durch Wassererosion, also einfach weggeschwemmt wird oder weggeweht wird. Mit anderen Worten, es geht genau um das Land weltweit und übrigens 40% der weltweiten Landfläche, welches wir aus diesem Grund nicht beackern sollten. Quasi natürliches Grasland. Das haben in Asien auf den Steppen, in Argentinien, in der Pampa, aber eben auch bei uns, in den Höhenlagen, bei uns in Europa, in den Höhenlagen der Alpen, aber eben zum Teil schon auch durchaus in den Mittelgebirgen, spielt es eine Rolle, zu verhindern künftig, dass fruchtbares Land verloren geht. Ich habe gelernt in den Veranstaltungen heute und gestern, dass etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche in Luxemburg genau solches Grünland beinhaltet, welches wir nicht beackern sollten, insbesondere auch, weil es zu nass ist. Wenn wir es dort mit schweren Maschinen drüber fahren würden, es zu erheblicher Zerstörung des Bodens kommen würde. Darum geht es. Mit anderen Worten, um Land, welches nicht in Konkurrenz zur Herstellung anderer Lebensmittel für den Menschen steht. Da kann die Kuh, was ihr ureigenste Fähigkeit ist, nicht in Nahrungskonkurrenz des Menschen sein und dennoch Milch und Fleisch für den Menschen produzieren.
Sie brechen eine Lanze für die artgerechte Fütterung der Kuh, aber ich habe noch nicht verstanden, wieso steht eigentlich immer nur die Kuh am Pranger? Wieso wird nicht so viel gesagt gegen Hühnerhaltung, gegen Schweinehaltung? Irgendjemand muss ja da Nutzen haben. Was ist Ihre Meinung dazu, Dr. Idel?
Ich nehme als Beispiel die letzte so ganz große Chance, wo genau die Frage, die Sie stellen, richtig gut hätte beantwortet werden können. Das war nämlich im Zusammenhang mit BSE vor gut 10 Jahren, als wir alle nun endgültig wussten, dass tatsächlich durch falsche Fütterung von Wiederkäuern die Gefahr besteht, dass eben Menschen an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit erkranken können. Und es war ja eine riesige Chance, grundsätzlich in Richtung richtige und nachhaltige Fütterung der Kühe zu gehen. Also Stichwort Graslandfütterung. Was ist damals aber passiert? Die Verunsicherung ist wesentlich auch mitbetrieben worden von der Industrie, die davon profitieren wollte, um im Endeffekt Hühnerfleisch, Putenfleisch, Schweinefleisch zu produzieren. Und es hat tatsächlich in der Bevölkerung so den Anschein erweckt, als sei eben Hühner-, Puten- und Schweinefleisch sozusagen sicherer als Rindfleisch. Und dieses Explodieren im Bereich der industriellen Herstellung, Stichwort Agrarfabriken von Schweinefleisch und Geflügelfleisch, geht ja genau in die falsche Richtung, nämlich mit erheblichem Ressourcenverbrauch, Bodenverbrauch, Wasserverbrauch, Ressourcenverbrauch, intensiv und oft auch sehr problematisch für das Tierwohl, Fleischprodukte herzustellen. Also mit genau dieser Chance, dass die Kuh wieder das hätte sein können, was sie eigentlich ist, ihre eigentliche Fähigkeit, Milch und Fleisch aus Gras und Heu, genau diese Chance ist damals vertan worden.
Sie haben ganz am Anfang uns ein Stichwort gegeben, das habe ich nicht verstanden, mit dem Lachgas. Wie soll das genau funktionieren?
Dieses Lachgas kennen die Älteren von uns vielleicht eher noch durch Behandlungen beim Zahnarzt, so war das früher, also ein Gas, mit dem man betäubt wurde. In Bezug auf die Landwirtschaft, das Lachgas entsteht insbesondere im Zusammenhang mit der Anwendung von synthetisch hergestelltem Stickstoffdünger. Und das ist genau der Punkt, die Zunahme der Anwendung des synthetisch hergestellten Stickstoffdüngers ist sozusagen Sinnbild der Industrialisierung der Landwirtschaft. Die Vorstellung, man könnte eben durch energieaufwendige, aber billig Energie hergestellten Stickstoffdünger die Ernten immer mehr hochpushen, was aber auf Dauer so nicht weitergeht aus verschiedenen Gründen. Einmal aufgrund des Energieeinsatzes und Energie wird künftig fossile Energie immer teurer werden. Und jetzt kommt die Zahl, im Zusammenhang mit der Düngung, mit synthetischem Stickstoffdünger entsteht unvermeidbar Lachgas. Und dieses Lachgas ist 296 mal so klimaschädlich wie CO2. Im Vergleich dazu Methan ist 25 mal so schädlich wie CO2.
Müsste diese Tatsache nicht auch unbedingt in die Klimadebatte rund um die Agrartreibstoffe mit einfließen?
Generell muss es in eine Nachhaltigkeitsdebatte, denn das, was wir ja wirklich brauchen, ist eine Nachhaltigkeitsdebatte. Wir brauchen Zahlen, um nachhaltige Agrarsysteme vergleichen zu können mit industrialisierten. Und von daher gesehen ist es ein absolutes Muss künftig, insbesondere auch die Debatte um den Einsatz von Ressourcen, den Verbrauch von Ressourcen und die Klimarelevanz des Verbrauches dieser Ressourcen zu diskutieren. Dann sind wir ganz schnell beim Lachgas.
Ich komme noch einmal zurück zu Ihrem Buch. Die Kuh ist kein Klimakiller. Sie greifen da verschiedene Sachen an, wo man eigentlich sehr erstaunt ist, dass das thematisiert. Wie zum Beispiel, Sie sind nicht unbedingt für Brunnenbau in Afrika.
Ja, das muss man natürlich verstehen. Ich bin da nicht für Brunnenbau in Afrika oder auch in Indien oder in anderen Ländern, wo der Brunnenbau bewirkt, dass die nachhaltige Nutzung des Landes in Gefahr gerät. Denn wir haben viele Grasregionen auf der Welt, dazu gehört dann zum Beispiel auch der Sahel, wo eben die Tiere tatsächlich immer nur kurze Zeit auf der entsprechenden Grasfläche weiden dürfen und dann weiterziehen müssen, denn sonst kommt es zur Überweidung. Und es hat in der Vergangenheit auch über Jahrhunderte und ich würde auch sagen über Jahrtausende funktioniert, weil man sowieso zur nächsten Wasserstelle musste. Und das Graben von Brunnen führt dann aber dazu, dass dann letztendlich doch zu viel Tiere pro Zeit auf einer bestimmten Fläche sind und es dann zur Überweidung kommt.
Was ist denn Ihr konkreter Ratschlag an die Bauern heute? Sie wissen, die Preise sind sehr, sehr niedrig. Ein Kilo Schweinefleisch, 1 Euro und noch ein bisschen, 1 Liter Milch, ich weiß nicht, 35 Cent. Und das bedeutet, dass halt sehr riesige Quantitäten produziert werden müssen, damit die Bauern überhaupt überleben können. Konkret, die Leute, die uns zuhören, die einen Bauernbetrieb haben, was raten Sie denen?
Der Rat an alle ist, nur gemeinsam sind wir stark. Wenn wir wirklich erreichen wollen, dass wir zu einer nachhaltigen Produktion in der Landwirtschaft kommen, dann müssen alle, die das wollen, wirklich auch zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen.
Aber das reicht ja nicht, denn die EU, die will die Preise niedrig halten, damit jeder Konsument sich Fleisch- und Milchprodukte leisten kann.
Selbstverständlich darf es nicht so sein, dass nur Menschen, die über viel Geld verfügen, sich zum Beispiel nachhaltig produzierte Bioprodukte leisten können. Also was brauchen wir? Mehr Wahrheit bei den Preisen. Wir haben ein absurdes Preissystem, welches tatsächlich dazu führt, dass zum Teil nachhaltig ressourcen- und die Ökologie schonende Produkte teurer sind als Produkte, die auf Kosten von Ressourcen, auf Kosten des Klimas auch entstanden sind. Und da gehört dann dieser Fachbegriff hin, wir brauchen eine Internalisierung der externalisierten Kosten. Was ist damit gemeint? Wenn etwa für den Sojaanbau Regenwald abgeholzt wird, dann gehört das auf den Preis draufgeschlagen. Eigentlich gehört es natürlich verhindert. Aber wenn es nicht verhindert wird, gehört es auf den Preis draufgeschlagen. Und dann relativiert sich schon dieses billig. Denn billig ist nur scheinbar billig. Die Rechnung bezahlen wir später. Und im Positiven bedeutet das auf der anderen Seite, dass die Produkte, die da heute scheinbar teuer sind, da müssen dann die Landwirte auch dafür honoriert werden, wenn sie etwa einen Beitrag für die biologische Vielfalt leisten, wenn sie noch Streuobstwiesen haben, wo auch Bienen eine Überlebenschance haben und so weiter. Also das heißt, das Positive gehört belohnt von der Gesellschaft und das Negative gehört dann auch mit Kosten belastet.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Mir ist in der Halle mit der Dr. Anita Idel, sie ist Veterinärin, an der Woche Mat-Autorin vom Weltagrarbericht, auf ihren Almütze am Dezember laut Buch publiziert, die Kuh ist kein Klimakiller, wie die Agrarindustrie die Erde verwüstet und was wir dagegen tun können. Ein Buch mit 210 Seiten, das am Metropolis Verlag rauskommt. Danke für den Besuch.
Dankeschön.